Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir wollen wieder sprechen über die EM, über die Frauennationalmannschaft. Die Hauptrunde ist jetzt beendet und wir müssen natürlich über das, was sie gegen Spanien gezeigt hat, sprechen. Mein Name ist Sebastian und ich mache natürlich wie gewohnt nicht alleine und habe heute wieder meinen Experten Tim Detmann. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, seht es mir ein bisschen nach, ich habe leichte Halsschmerzen. Wir wollen es natürlich trotzdem heute durchziehen und über das sprechen, was wir gesehen haben. Deutsche Mannschaft gegen Spanien. Männlich heißt es 21-23 aus deutscher Sicht, Tim, in einer Partie, wo ja, man am Ende lange bibbern musste, ob man überhaupt in die Hauptrunde reinkommt.
Ja, das war in der Tat ein ziemliches Spiel auf Messerschneide, aus Sicht des deutschen Teams zumindest. Für Spanien war klar, wenn sie das Spiel gewinnen, sind sie auf jeden Fall durch, dadurch, dass Polen das erste Spiel des Tages verloren hatte. Und ja, die deutsche Mannschaft musste eben mindestens diese 21 Tore werfen, um dieses Spiel auch mit 3 Toren verlieren zu können. Und wie gesagt, also hätte Xenia Smits nicht diesen letzten Treffer noch erzielt zum 21-23, dann wäre das tatsächlich komplett nach hinten losgegangen. Und ja, es ist irgendwie gefühlt alles wie immer in entscheidenden Spielen, schafft es die Mannschaft einfach nicht, ihren Handball auf die Platte zu bringen. Also was das wieder für eine Leistung war, da muss man sich schon ein bisschen an den Kopf fassen und fragen, wie kann das sein, wie kann es vor allem offensiv so schwach sein, viel zu zentriert dieser Auftritt, überhaupt wieder nicht hinbekommen, die Außen ins Spiel zu bringen. Auch das Kreisläuferspiel hat sehr lange gebraucht, bis man es wirklich vernünftig gefahren hat und ins Rollen gebracht hat. Aber ja, am Ende muss man auf jeden Fall froh sein, dass es hier nicht komplett nach hinten losgegangen ist, weil die Option war, ja, so knapp 5 Minuten vor Schluss, sehr, sehr realistisch.
Ja, das war es in der Tat, da bin ich absolut bei dir. Also, ja, das war, puh. Also, wo wollen wir anfangen? Das ist jetzt die spannende Frage in so einer Partie, wo du wirklich dir denkst, okay, klar, die Wurfquote, wenn du nur rein da schaffst, sind 68%, aber halt nur 31 Torwürfe in 60 Minuten. Das ist schon wirklich sehr, sehr wenig in der Partie, wo wir eigentlich dann noch Würfe sehen, normalerweise so 45, 50 Stück pro Mannschaft, das ist schon sehr, sehr eklatant. 17 technische Fehler, Tim, und ich glaube, der Bundestrainer hat irgendwann gesagt gehabt, es war zu viel Querpass, keine Tiefe in den Aktionen. Ja, somit kannst du halt auch kein Spiel gewinnen, wenn du halt keinen Druck auf die Abwehr ausübst. Klar, die spanische Abwehr ist unangenehm mit der sehr offensiven Deckung, aber dann versuchst du auch mit Einläufer über den Kreis zu spielen und dann Tore zu erzielen. Aber das haben wir, glaube ich, also eine Einläuferin von außen habe ich, glaube ich, einmal gesehen. Das hat einmal funktioniert. Warum wir es nicht häufiger gemacht haben, kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, das stimmt. Xenia Smits hat nach dem Spiel auch gesagt, dass eben diese Entschlossenheit, in die Tiefe zu gehen, so ein bisschen gefehlt hat oder eigentlich komplett gefehlt hat. Das ist dann schon durchaus bezeichnend. Wie gesagt, vor dem Turnier, vor allem was die Offensive angeht, waren wir eigentlich relativ positiv gestimmt, was so die Entwicklung anging. Das Spiel gegen Frankreich mit knapp 30 im Schnitt, gegen Rumänien 28, gegen Ungarn über 30. Und jetzt sind wir hier nach der Vorrunde und sitzen hier und schauen uns die Statistik an und sehen, okay, pro Spiel 23,6 Tore gegen teilweise Gegner, die ich ehrlich gesagt, also auf jeden Fall mal mindestens unter Frankreich packen würde. Und
deutlich
unter Frankreich. Wahrscheinlich auf ein ähnliches Niveau wie Rumänien, wobei die auch immer wieder so eine Wundertüte sind, was man an ihrem Spiel gegen Frankreich, was sie deutlich verloren haben, sehen kann. Also ja, das ist einfach unerklärlich manchmal, wie es dann zustande kommt, dass das Team sich dann in den entscheidenden Spielen in den Turnieren einfach, ja, komplett in alte Muster verfällt. Und ja, dann kommt noch dazu, dass man in der Defensive 23 Gegentore ist eigentlich ja vollkommen okay, aber trotzdem hast du halt am Ende auch nur 4 Paraden, auch nicht so wirklich die Möglichkeit, verursachst 8-7 Meter, von denen Roch und Filter leider auch keinen halten können. Auf der anderen Seite kriegst du selber nur 2, was ja auch wieder ja, zu dem Punkt führt, den Smeets angesprochen hat, dass man eben nicht genug in die Tiefe gegangen ist, nicht genug es forciert hat. Man hätte durchaus auch 2 mehr bekommen, mindestens mehr bekommen müssen bis können. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Nichtsdestotrotz, also, ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Positiv am Ende die 5 von 5 vom Kreis. Das ist schon mal, das ist dann schon mal was. Aber vor allem bei so einem Spiel, wo man eigentlich das Gefühl hatte, so richtig funktioniert es ja eher nicht. Aber es hat dann immer in relativ kurzen Zeitabständen miteinander funktioniert. Zum Beispiel, also vor allem Lisa Antl hat, glaube ich, ihre 3 Tore innerhalb von 5 Minuten gefühlt gemacht. Ja, und ansonsten ist das wieder einfach enttäuschend. Einfach enttäuschend, dass man es nicht hinbekommen hat, dieses Spiel ja irgendwie auch mal an sich zu reißen. Oder also auch da hatte man wieder genug Chancen und vergibt es dann wieder, irgendwie diesen Schalter umzulegen und das Spiel wieder zu drehen. Und dann machen es die Spanierinnen auch clever. Am Ende hatten sie halt auch so 1-2 Situationen, wo man sich denkt, also ich glaube, vom vorletzten Angriff müsste es gewesen sein, wo der Ball dann also gefühlt fast unter das Hallendach geht, aus irgendeinem Grund.
Ja, dieser Wurf aufs also, Tor,
war,
ne? Aufs leere Tor.
Das war ganz das komisch. Ich hab nur auch in Social Media dann einen Kommentar gelesen und nach dem Motto, naja gut, schon verständlich, die wussten ja auch, wenn Deutschland jetzt noch ein Tor wirft, dann sind wir beide durch und dann nehmen wir halt 2 Punkte mit in die Hauptrunde, weil gegen Polen, also wäre Deutschland ausgeschieden, hätte Spanien eben keinen Punkt mitgenommen in die Hauptrunde. Will ich jetzt nicht, aber also, da denkt man bestimmt drüber nach und von natürlich, daher ja. Wirklich, das zeigt halt auch, wie viel Glück die Mannschaft da hatte, irgendwie sich da durchzuduseln und also aber jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe komplett schwarz für die Hauptrunde. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie da noch irgendwie ein Punkt geholt werden soll. Also Niederlande, Frankreich, Welten weg. Und selbst Rumänien, vor allem wenn Neagu dann einen guten Tag erwischt und den hatte sie zum Beispiel im Testspiel, sehe ich nicht, dass die Mannschaft im Moment so 28 Tore wirft. Und dann wirst du das wahrscheinlich auch verlieren. Und also, das ist schon, ja, es ist einfach nicht gut, was im Moment passiert. Und die Entwicklung während des Turniers, komisch. Es ist wirklich nicht verständlich, dass man sich da nicht weiterentwickelt. Seit Jahren. Es ist jedes Turnier dasselbe. Man geht rein, denkt sich, ja, man hat sich ja verbessert, die letzten Jahre war man ja nah dran, man sollte ja jetzt auch ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt haben und so weiter und so fort. Und dann ist man wieder in diesem Turnier und sitzt dann hier und denkt sich so, ja, okay, hat man sich wieder täuschen lassen.
Ja, ich glaube, es ist mittlerweile auch einfach, glaube ich, ein mentales Ding einfach. Also anders kann ich es mir nicht erklären, dass Spielerinnen, die ja gute Leistungen zeigen in ihrer Mannschaft, ne, wie eine Julia Maitow beispielsweise, die dann aber einfach, sobald sie dann zu National oder dann bei so einem großen Turnier spielen, irgendwie einfrieren. Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären. Irgendwie funktioniert das nicht. Ich meine, die einzige, die so halbwegs in Normalform ist, ist Alina Greisels. In Abstrichen noch Xenia Smeets und Emily Berg. Emily Berg hatte gestern echt ein schweres Spiel. Hat da auch 2 frühe Zeitstrafen gesehen, was dann natürlich dann auch schwer macht, sie dann einzusetzen. War dann auch irgendwie dann natürlich nicht so auch so einfach für sie mit dieser offensiven Deckung. Da kommen sie natürlich auch nicht so in ihre Aktionen rein, dass sie mal da noch Wurf werfen kann aus dem Rückraum. Sowieso, es gab 4 Würfe aus dem Rückraum. 1 von 4. Ist auch irgendwie bezeichnend dafür, dass man auch irgendwie das gar nicht hinbekommen hat, da auch Lösungen zu entwickeln, diese spanische Abwehr auseinanderzuziehen. Also da muss man auch einfach dann auch bereit sein, muss man auch diesen Willen einfach haben, diesen unbedingten Willen zu zeigen, ey, das ist mir jetzt sowas von egal, was sie mir spielen, wir ziehen jetzt einfach unser Ding hier durch und dann läuft das schon irgendwie. Und das genau dieses Gefühl habe ich halt nicht gehabt bei der deutschen Mannschaft, die, ja, wir waren immer nah dran, unentschieden, und dann denkst du halt, okay, gut, jetzt mach doch mal die Führung. Aber das ist ja, du hast angesprochen, das geht dann einfach der Ball nicht ins Tor rein. Man macht unheimlich viele dumme Fehler, 17 technische Fehler. Wahnsinnig, wirklich wahnsinnig viel für eine Mannschaft, die von sich selbst Anspruch hat, irgendwann mal um eine Medaille spielen zu wollen. Da ist man so weit von entfernt aktuell, und auch die Außenposition wieder. Also Johanna Stockschläder, die macht das wirklich gut. Ja, die ist wirklich eine tolle Anlage in der Bundesliga. Aber jetzt zum zweiten Mal in Folge trifft sie von außen keinen Wurf. Und bei dem Winkel, den die hatte, und auch bei der Wurfsituation, dann wirst du entweder in die kurze Ecke oder knallst in der Torhüterin in die Ohren. Also, tut mir leid, da fehlt mir auch irgendwann das Verständnis dafür, dass man so unfähig ist, von außen so einen Ball ins Tor zu knallen. Klar, das ist nicht einfach, aber bei dem Winkel, sorry, da musst du das Ding einfach reinknallen. Und da musst du auch die Wurf finden und auch das Handgelenk beweisen, um zu zeigen, dass sie auch zur Nationalmannschaft gehört. Also wirklich abenteuerlich. Ich kann nicht verstehen, warum sie fast das ganze Spiel durchgespielt hat, weil sie hat 2 von 3 Tore gemacht, von außen keinen getroffen. Also für mich ist Alexia Hauf aktuell die bessere Option, und das würde ich auch dann versuchen. Wenn, ganz ehrlich, ich bin bei dir, man hat jetzt 0 Punkte, und ich meine, man muss jetzt mal was ändern, weil ich sehe nicht, dass diese Mannschaft, und du hast auch recht, irgendeinen Punkt gewinnt, überhaupt irgendeine Chance hat, jetzt gegen Niederlande, gegen Frankreich und dann vielleicht gegen Rumänien, wenn die einen schlechten Tag erwischen. Also sorry, es ist wirklich schwach, und dann sollte sich jede Spielerin hinterfragen, ob sie wirklich alles dafür tut, um mit dieser Mannschaft erfolgreich zu sein, weil für mich ist es einfach nur ein Kopfding. Es kann nicht sein, dass alle Spielerinnen auf einmal eine schlechte Leistung zeigen. Das ist wirklich, das ist mir ein Rätsel.
Und zumindest ein Thema, was ich dann auch wieder, was halt so gar nicht reinpasst, ist das Thema 7 gegen 6. Was man dann in der Schlussphase versucht hat, was auch gut funktioniert hat, zu meiner absoluten Überraschung. Also, du machst in diesem Spiel, du hast es schon mehrmals angesprochen, 17 Ballverluste, hast 43% deiner Angriffe sind erfolgreich gewesen. Das ist wirklich auch eine unterirdische Zahl. Und trotzdem, ich glaube, in den 7 gegen 6 Aktionen oder Angriffen hat man es tatsächlich geschafft, keine groben Fehler zu machen. Wieso funktioniert es denn da dann auf einmal, wenn du wirklich diesen absoluten Druck hast, du liegst, keine Ahnung, mit 2, 3 Toren hinten, das muss jetzt funktionieren, du hast keine Torhüterin hinten drin, wenn du jetzt einen Fehler machst, dann ist das Spiel und vielleicht sogar das komplette Turnier komplett weg, weil du dann vielleicht auch mit 4, 5 verlierst, und da funktioniert es dann. Also sie können es doch, und das ist ja auch das, was immer wieder zum Vorschein kommt, sie können es doch eigentlich, und auch da wieder eben nicht über 60 Minuten, und dann ist es auf diesem Niveau einfach schwierig, selbst gegen eine Mannschaft wie Spanien, die bisher nicht gut aussah bei diesem Turnier. Aber
das ist ziemlich scheiße aussah, um es ganz ehrlich zu sagen.
Aber auch da, eine Spielerin von Spanien hat nach dem Spiel auch wiedergegeben, wir lieben diese Spiele, wo wir einfach nur richtig Druck haben, und genau das ist der Unterschied. Genau das ist der Unterschied zur deutschen Mannschaft. Es gibt eben Nationen, bei denen, die haben richtig Bock auf dieses Spiel. Die wollen dann auch sich selbst stolz machen, alle drumherum stolz machen, das Land stolz machen, wie auch immer. Und ja, gehen dann raus und spielen genau so. Und ja, denken nicht an zu verkopft zu denken, keine Ahnung, oh, was könnte jetzt passieren, wenn ich jetzt einen Fehler mache, und dann macht man halt eben auch Fehler. Und das Gefühl habe ich irgendwie bei der deutschen Mannschaft nicht. Und das ist so, ja, also, wie gesagt, das dritte Turnier in Folge, dass wir das so...
Nicht nur das dritte, aber ganz viele.
Vierte?
Gefühlt die letzten 10 Jahre.
Ja, es ist das vierte Turnier, also 2019, 20, 21, 22, und es ist immer dasselbe. Und
Für uns ist es wirklich dasselbe. Wir reden jedes Turnier über dieselben Themen bei den Frauen, und das ist halt... Ja, es ist halt sehr bezeichnend. Was mich halt auch wundert, du hast dieses 7 gegen 6 angesprochen. Also im ersten hätte man es vielleicht auch schon mal früher ausprobieren können, dann war es aber irgendwie nicht wieder konsequent genug durchgezogen. Und was ich mich dann auch halt frage, ne? 7 gegen 6 funktioniert, aber 6 gegen 5 funktioniert überhaupt nicht. Wir haben bei den Situationen, in denen wir in Überzahl waren, ein mickriges Tor geworfen. Und gefühlt haben wir mehr Tore kassiert, als wir selbst geworfen. Ich glaube, es waren, glaube ich, 4 Gegentore mindestens in Überzahl. In Überzahl. Wo ich mir denke so, Leute, in Überzahl bist du ein Mann mehr. So wie beim 7 gegen 6, was ja funktioniert hat. Warum kriegst du es da nicht in Überzahl hin, wo das ja gerade rein numerisch du auch ja halt überlegen bist? Ich kann nur den Kopf schütteln. Also das fällt, mir fällt nichts mehr dazu ein, wie diese Mannschaft es einfach nicht schafft. Und da muss man wirklich dann vielleicht auch drüber nachdenken. Ich habe es gesagt, dass man wirklich dann auch mehr im mentalen Bereich arbeitet, Mentaltrainer engagiert, weil mir ist ein Rätsel, dass diese Mannschaft, wo ja auch Spielerinnen dabei sind, die bei Bietigheim spielen, ne, mit Markus Gaugisch, wo ja dieser Siegeswille ja und so weiter noch da ist, wie das einfach nicht bei der Nationalmannschaft in der Form ankommt. Also, mir ist es ein Rätsel. Ich bin ganz ehrlich, ich kann es mir nicht erklären, ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen, wie sie es jetzt hinkriegen in der Hauptrunde, aber ich glaube, das wird eine ganz, ganz düstere Hauptrunde für uns werden. Da werden wir noch viel häufiger über dieselben Themen reden. Also von daher freut euch schon drauf, dass wir euch immer weiter mit denselben Thematiken in den nächsten Tagen beschäftigen bis der Hauptrunde. Und dann ja, wollen wir jetzt aber mal eine kurze Pause machen und uns dann noch mit anderen Teams natürlich beschäftigen und dann noch ein bisschen den Blick werfen natürlich auf die deutsche Hauptrunde, aber auch auf die Nachbarn aus der Schweiz gucken, denn die haben einen historischen Erfolg gefeiert. Deswegen bleibt dann hier bei Anwurf eurem Handballtalk. Ja, und jetzt wollen wir natürlich auch drauf schauen auf die deutsche Hauptrundengruppe, denn mit uns kommt Montenegro ja weiter, die hier noch knapp gewonnen haben gegen Polen, nachdem es da wirklich teilweise auch so aussah, als ob vielleicht Polen wirklich die Überraschung gelingen könnte. Und natürlich dann aus der Parallelgruppe, Gruppe C, haben wir schon erwähnt, Frankreich, Niederlande und Rumänien. Tim, lass uns natürlich auf die Mannschaften drauf schauen. Frankreich, wahrscheinlich der große Favorit, haben das Duell gewonnen gegen Niederlande mit 26-24 und ich sehe aktuell in dem Bereich keine Mannschaft, die Frankreich wirklich aufhalten kann.
Ja, ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig für die anderen Teams. Klar, Montenegro ist im Flow, muss man jetzt aber auch abwarten, wie das Ganze dann mit dem Umzug nach Nordmazedonien funktioniert. Da fällt ja, wie gesagt, auch der Heimvorteil, den sie jetzt in der Vorrunde hatten, natürlich etwas weg. Von daher, ja, kann ich es mir auch noch nicht so ganz vorstellen. Wirklich eine sehr, sehr gute Defensive wieder, die Frankreich stellt. In dem Spiel gegen die Niederländerin Cleopatra Dalot mit 14 Paraden, 45%. Insgesamt jetzt erst zum zweiten Mal in der Historie, dass Frankreich mit 3 Siegen durch die Vorrunde geht. Und dementsprechend jetzt erstmal auch an der Spitze der Gruppe 2. Haben jetzt auch erstmal spielfrei, so wie das aussieht, oder ist der? Nee, das kann ja eigentlich nicht sein. Naja, dann ist hier, glaube ich, gerade der Spielplan noch ein bisschen falsch auf der EHF-Seite, auch interessant. Auf jeden Fall haben sie sehr, sehr gute Chancen jetzt durch diesen Sieg gegen die Niederländerin, was das Halbfinale angeht natürlich. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, gegen Montenegro, das könnte eine enge Nummer werden, aber sowohl gegen Spanien als auch gegen Deutschland sehe ich sie da schon in einer ziemlichen Favoritenrolle und dann ja, sollte man auch unabhängig vom Montenegro-Spiel wahrscheinlich durch sein.
Wahrscheinlich, also ich habe auch gerade nochmal geschaut, für mich sieht es aus, als ob es wirklich nur 2 Spiele jetzt in den nächsten Tagen jeweils nur gibt, also nur 2 Spiele pro Tag, was dann natürlich auch heißt, okay, dann habe wirklich Teams spielfrei. Kann natürlich deutsche Mannschaft dann vielleicht ein Vorteil sein, aber natürlich abgesehen davon, dass das schon ein bisschen kurios ist, dass man dann mit 2 Spielen agiert und dann das natürlich auch ein bisschen in Länge zieht, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, zumal man ja nicht in Kontakt mit der Nationalmannschaft oder mit der Fußball-WM kommen will. So tut man es ja schon irgendwie ein bisschen weh. Aber okay, bin ich definitiv da bei dir, dass du das wirklich eine spannende Sache wird. Ich bin auch sehr gespannt, ob Montenegro das halten kann. Die erste Partie dann direkt gegen Frankreich wird mir jetzt hier einen Aufschluss darüber geben, inwieweit das ja vielleicht dann wirklich auch funktionieren kann für diese Mannschaft. Aber das wäre natürlich dann schon mal eine andere Herausforderung, dass man dann ja quasi nicht in der heimischen Halle mit enthusiastischen Fans im Rücken auf jeden Fall dort spielen wird. Was erwartest du denn von den Niederlanden und von Rumänien, Tim? Klar, Rumänien, hab ich gesagt, ist so ein bisschen so eine Wundertüte manchmal, aber eigentlich sollte dann wahrscheinlich dann Niederlande den zweiten Platz nehmen, oder wie siehst du das?
Ja, es wird, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also, ich glaube, die Niederländerinnen sind gut ins Turnier, oder sind jetzt besser im Turnier. Wie gesagt, haben jetzt auch dieses Spiel nur knapp verloren. Alles in allem, ja. Aber ich bin auch schon wirklich sehr beeindruckt von Montenegro gewesen bisher. Und wie gesagt, wenn sie das Ganze auch ohne die frenetischen Fans hinbekommen, dann kann ich mir es durchaus vorstellen, dass sie hier gegen die Niederländerin vielleicht auch eine Chance haben. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Duell, auch bei den Niederländerinnen muss man halt auch noch so ein bisschen abwarten. Gut, das Spiel gegen Nordmazedonien in der Gruppenphase kann man auf jeden Fall ausklammern. Das ist ohne Wert eigentlich. Dann hat man eben diese knappe Niederlage gegen Frankreich. Dann halt auch diesen Sieg gegen Rumänien mit einem Tor, wo man noch ein bisschen Glück hatte. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall zwischen Montenegro und den Niederlanden das Duell, was natürlich so ein bisschen vielleicht für die Niederländerinnen spricht, ist, dass sie eben schon gegen Frankreich gespielt haben und nicht wie Montenegro noch gegen sie spielen muss, dementsprechend jetzt schon drei Spiele haben, wo man das Ziel haben muss, eigentlich die zu gewinnen. Und ja, wenn ihnen das gelingt, gegen Spanien, gegen Deutschland und auch gegen Montenegro, dann sieht es schon gut aus. Und er kann gegen Montenegro im direkten Duell ja auch vielleicht sogar schon unentschieden reichen am letzten Spieltag. Also schauen wir mal. Ich glaube, das wird ein sehr enges Rennen zwischen den beiden um den zweiten Platz im Halbfinale.
Da hast du vermutlich nicht ganz unrecht. Ich bin auch sehr gespannt, wie das sein wird, wer dann es schaffen wird, sich diesen zweiten Platz zu sichern hinter Frankreich. Denn ich denke, Frankreich ist ja schon die Variante, aber so gefühlt glaube ich schon irgendwie, dass die Niederlande das doch schon auf jeden Fall schaffen könnten. Da bin ich doch ganz, ganz zuversichtlich aus niederländischer Sicht zumindest. Dann lass uns dem auf die andere Hauptgruppe zu sprechen kommen und auf das, was dort passiert ist am letzten Spieltag, denn da war ganz schon mal Spannung in der ganzen Geschichte drin. Und zwar nämlich hätte fast die Schweiz hier die große Überraschung geschafft. Spiel am Ende 26-26 gegen Kroatien. Bisschen bitter für sie, aber Kroatien hätte da wirklich fast nochmal rausfliegen können. Also da muss man wirklich mal den Hut vor den Schweizerinnen ziehen, die bei ihrem ersten Turnier hier direkt die ersten Punkte mitnehmen.
Ja, das war sogar so ein bisschen bitter am Ende, dass man das Spiel nicht sogar noch gewonnen hat. Ich glaube, man lag sogar auch zwei, drei Toren vorne in der Schlussphase. Vor allem Brütsch mit drei wichtigen Paraden, um das Spiel nochmal so ein bisschen zu drehen, nachdem es eigentlich auch nach 38 Minuten schon so aussah, als würde Kroatien dann relativ souverän dann auch weiterkommen mit 18-14 stand es da. Aber irgendwie, bei Kroatien ist es bisher im Turnier auch so, dass sie auch viele technische Fehler haben, sehr nervös sind im Angriff. Und ja, das müssen sie in der Hauptrunde auf jeden Fall abstellen. Denn aus der anderen Gruppe kommen drei wirklich sehr, sehr starke Gegner. Und von daher, glaube ich auch, dass es anders als vor zwei Jahren, dass es diesmal für die Kroatinnen dann in der Hauptrunde Schluss sein wird. Aber ich glaube, das war erstmal für sie wichtig, erstmal in die Hauptrunde zu kommen. Das war das erste Ziel und mal schauen, wie es jetzt noch weitergeht für sie. Aber definitiv schöne Geschichte für die Schweizerinnen, die wirklich auch phasenweise, wie gesagt, gegen Ungarn ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben, am Ende ein bisschen auch da bitter verloren haben. Es ist dann eben so, dass man als Debütant hat vielleicht auch mal in diesen engen Spielen, dass es dann eben so ein Mühe fehlt. Aber umso schöner, dass sie sich dann zumindest mit einem Punkt jetzt zum Abschluss noch belohnen konnten.
Ja, definitiv. Und dann sind sie ja in zwei Jahren Gastgeberinnen. Also von daher können sie das ja auf jeden Fall mitnehmen und sich dann vielleicht auch mal nochmal den nächsten Schritt machen. Und dann gucken wir mal, vielleicht können die wirklich dann eine Überraschung schaffen bei der Turnier in zwei Jahren. Mal schauen wir mal. Also mit heimischen Fans im Rücken, wir sehen es ja bei einigen Teams. Das ist da schon auf jeden Fall nochmal ein Vorteil. Dann lass uns auf einen der Gastgeber nochmal zu sprechen kommen, Slowenien. Wie wir auch gesagt haben, okay, hey, ne, das sollten die auch eigentlich dann noch schaffen, in die Hauptrunde einzuziehen. Ja, was soll man sagen, das war ganz schön knapp gegen Serbien, wo sie ja teilweise auch zurückgelegen haben, zur Pause lagen sie zurück und dann haben sie irgendwie noch angekämpft und danach hat Serbien gesagt, wir wurden von den Sloweninnen ausspioniert im letzten Training, haben Bilder fleißig gepostet auf Social Media, wo zwei verdächtige Kartons mit einmal Handy, einmal Tablet drinne sind, inoffizielle Variante, die Präsidentin vom serbischen Handballverband gesagt hat, vom serbischen Handballverband so, dass die Slowenien angeblich wohl eine geheime Geburtstagsüberraschung filmen wollten. Problem ist nur, dass bei den Slowenien jetzt irgendwie in den nächsten Tagen keiner Geburtstag hat. Es gab eine, die Geburtstag hat am 5. November, aber das ist ja auch schon ein paar Tage her gewesen davor. Also von daher, gab es da noch einen kleinen Spionageskandal. Natürlich, aber trotzdem, Slowenien ist weiter.
Interessant auf jeden Fall. Ja, für Slowenien erste Hauptrundenteilnahme seit 2004. Da auch da das erste große Ziel erreicht. Serbien zum zweiten Mal in Folge in der Vorrunde raus und ja, so ein bisschen das Spiel entschieden oder zumindest auf den Kopf gestellt nach der ersten Halbzeit, in der Serbien mit 2 Toren geführt hat, war der 5:0-Lauf für Slowenien zum Start der zweiten Halbzeit. Und von da an, ja, haben sie es dann auch einigermaßen souverän über die Bühne gebracht, sind jetzt, wie gesagt, weiter. 2 Punkte natürlich aus dem Spiel gegen Dänemark, welche sie mitnehmen. Und ja, das sieht auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Gruppe aus. Und wie gesagt, mal gucken, was drin ist für Slowenien mit Heimvorteil natürlich. Geht es jetzt im ersten Spiel direkt gegen Kroatien. Das ist dann mit Hinblick auf die Halbfinalchancen ein absolutes Must-Win-Spiel. Denn danach geht es eben dann noch gegen Norwegen und dann gegen Ungarn. Also ich würde mal sagen, sowohl Kroatien als auch Ungarn sind für sie schlagbar, müssen schlagbar sein. Dann hätte man schon mal 6 Punkte. Und ich sag mal so, mit 6 Punkten bist du, glaube ich, mal mindestens im Spiel um Platz 5. Aber ich sag mal so, wenn du als Gastgeber dann so nah dran bist, dann willst du natürlich auch in die Hauptrunde, in die Finalrunde, ins Halbfinale. Ja, muss man mal schauen, ob sie das dann hinbekommen. Aber ich glaube, dieser Sieg gegen Dänemark am ersten Spieltag, der könnte tatsächlich sehr, 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 sehr wichtig werden. Aber ja, man muss halt auch noch gegen Norwegen ran. Und das könnte dann vielleicht am Ende der Knackpunkt sein, wieso es dann nicht funktioniert. Weil, wie gesagt, auch die anderen Teams sind jetzt nicht so schlecht in dieser Gruppe. Also ich glaube, ja, man kann schon sagen, Norwegen, Schweden, Dänemark, Slowenien haben durchaus die Hoffnung und teilweise auch den Anspruch, ins Halbfinale zu kommen. Das sind dann schon mal 4 Teams. Und ja, wir kennen die Kroaten. Die ja, funken gerne mal dazwischen, was die Punktevergabe angeht. Von daher, wie gesagt, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Gruppe, die wir da verfolgen können.
Oh ja, das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig spannende Gruppe, bin ich ganz, ganz ehrlich. Denn wir dürfen nicht vergessen, wenn wir uns das auch noch anschauen, die Dänen haben ja noch gewonnen, ein Spiel sich Sieg holen können gegen Schweden, wo ich die erste Halbzeit angeschaut habe. Das war überragend, was Dänemark gespielt hat, gewinnen mit 13-5 dieser Halbzeit und dann ja, brechen sie in der zweiten Halbzeit irgendwie wieder ein, ziehen zu sehr die Handbremse an, sie gewinnen am Ende nur mit 2 Toren und ja, das wird natürlich jetzt spannend zu beobachten sein, denn wie gesagt, Norwegen droht oben so ein bisschen weg, wahrscheinlich gehen sie auch als Erster durch die Hauptrunde. Und dann dahinter, Tim, ist wirklich so ein offener Kampf eigentlich in der Gruppe. Also ich tue mich echt sehr, sehr schwer zu sagen, okay, wer wird es denn jetzt hier am Ende machen? Wahrscheinlich Ungarn und am wenigsten wahrscheinlich, aber da ist ja wirklich jetzt so viel möglich in dieser Gruppe. Das ist wirklich ja, sehr, sehr spannend zu beobachten.
Ja, absolut. Und halt auch sehr bitter für Dänemark, dass sie das Ding dann nicht so durchgezogen haben. Also die Statistik von Sandra Toft in der ersten Hälfte ist ja wirklich absolut verrückt gewesen. 83% in 30 Minuten. Am Ende der Partie waren es dann 12 Paraden, 44%. Nach 15 Minuten stand 6:1. Ja, wirklich komisches Spiel, sehr, sehr verrückt. 2 komplett verschiedene Halbzeiten dort. Aber ja, hätte man dieses Spiel sogar nur mit, keine Ahnung, 5 gewonnen oder mit, ich weiß es nicht, hätte man zumindest noch mal so ein bisschen was fürs Torverhältnis tun können, weil jetzt ist Schweden nämlich in der Gesamtabrechnung zum Start der Hauptrunde weiterhin vor Dänemark und auch relativ deutlich mit 9 Toren. Also wie gesagt, was das Torverhältnis angeht, hätte man da vielleicht noch ein bisschen was machen können. Aber gut, so ist es nun mal. Aber ja, das ist in der Tat eine sehr, sehr spannende Gruppe und alle Teams sind so jetzt auch, wie gesagt, gefühlt bis auf Norwegen, die bisher ohne große Probleme durchmarschiert sind in der Vorrunde, würde ich sagen, alle anderen Teams hatten schon auch viel Up und Down und ja, gewisse Phasen und so wellenförmige Kurven, was die Leistungsvermögen angeht. Dementsprechend finde ich es auch tatsächlich sehr, sehr schwierig, diese Gruppe hier vorherzusagen, hinter Norwegen.
Ja, genau, hinter Norwegen. Das müssen wir immer dazu sagen, auf jeden Fall. Ja, dann werden wir mal drauf schauen, was jetzt am ersten Tag zum ersten Spieler zu sehen ist. Wie gesagt, jetzt heute am Donnerstag gibt es zwei Spiele. Kroatien gegen Slowenien und Ungarn gegen Dänemark. Zumindest das, was bisher auf der offiziellen Seite so steht. Und dann am Freitag spielen die deutsche Mannschaft um 18 Uhr gegen die Niederlande. Und dann schauen wir mal, was die deutsche Mannschaft dann vielleicht aus Schlüssen draus zieht. Ob es vielleicht nochmal eine Veränderung gibt. Ne? Kann dann auch nochmal Option sein, dass man vielleicht neue Spieler nochmal dazu holt. Denn aktuell muss man auch sagen, dass die Spieler, die dort sind, nicht alle auch nur ansatzweise an den Leistungsvermögen rankommen. So, wir wollen bis dahin, dürft uns natürlich weiterhin gerne folgen auf den Social Media Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram findet ihr uns mit dem Handle Anwurf. Ihr dürft auch ganz gerne natürlich Feedback dalassen beim Podcatcher eurer Wahl. Spotify, iTunes habt die Möglichkeit, uns 5 Sterne zu geben. Auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ja, und dann hören wir uns dann am Samstag wahrscheinlich wieder hier bei Anwurf und dann reden wir über das, was die deutsche Mannschaft gezeigt hat. Und bin ich sehr gespannt auf, wie sie sich gegeneinander schlagen werden, weil das wird doch schon richtungsweisend sein, ob man nochmal eine Chance hat, um über vielleicht mal Richtung Platz 6 zu schielen. Aber das ist, glaube ich, aktuell ein bisschen sehr weit weg. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und dann bis dann hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep breathing.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.